Verkaufssache, der Podcast von Beschaffung aktuell mit Alexander Gölz und Yannick Schwab.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Höveler Holzmann, dem Spezialisten für nachhaltige Supply Chain und Einkaufsoptimierung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Einkaufssache, der Podcast für Beschaffung und Supply Chain Management. Mein Name ist Alexander Gölz, ich bin Chefredakteur der Beschaffung aktuell, dem führenden Fachmagazin für Beschaffung und Einkauf. Gemeinsam mit meinem Kollegen Yannick Schwab werde ich durch unseren Podcast führen. Hallo Yannick.
Grüß dich Alex. Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik, also kurz BME, feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Das haben wir zum Anlass genommen, um uns heute mit der BME-Hauptgeschäftsführerin Dr. Helena Melnikow zu unterhalten. Mit ihr sprechen wir über die Entwicklung des BME, die Wahrnehmung des Einkaufs in der Gesellschaft und seiner Bedeutung für die Wirtschaft. Außerdem werfen wir einen Blick auf die geopolitische Lage und welchen Einfluss das Superwahljahr 2024 auf die weltweiten Lieferketten haben könnte. Guten Tag, Frau Melnikow. Es freut uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir Sie heute begrüßen dürfen.
Ja, guten Tag zusammen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Auch von mir noch herzlich willkommen, Frau Dr. Melnikow. Schön, dass Sie dabei sind.
Danke.
Gut, dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch gleich mit der ersten Frage. Und zwar, ja, wie schon erwähnt, feiert der BME in diesem Jahr sein 70. Jubiläum. Wie hat sich der Verband in der Zeit entwickelt?
Ja, von 1954 begonnen mit 7 Gründungsväter, die den Verband erstmal aus der Taufe gehoben haben, sind wir heute über 10.000 Mitglieder und vitaler denn je mit 70. Und das muss man erstmal schaffen. Und das Ganze ruht aktuell auf 3 Säulen. Das heißt, wir haben als erste Säule einmal die Kompetenz in Einkauf, Materialwirtschaft, Supply Chain Management und Logistik bei uns gebündelt. Die zweite Säule ist, dass wir durch unser Riesennetzwerk eine extrem gute Plattform für die Mitglieder bieten, um sich auszutauschen über die Themen, die sie gerade bewegen, die auch sie auf dem Schreibtisch haben, die morgen vielleicht kommen. Da ist es immer gut, wenn man mit seinen Peers so ein bisschen mal auch im Hintergrund reden kann. Und die dritte Säule, ganz wesentlich, die Weiterbildung. Das heißt, wir sorgen dafür, dass bei allen Themen, die sich so in den letzten 70 Jahren im Einkauf ergeben haben, vor 70 Jahren kannte ja auch noch keiner das Wort Supply Chain Management. Die Logistik im Namen des BME ist auch viele Jahre später erst dazugekommen. Aber wir haben uns da immer sozusagen Schritt gehalten mit der Entwicklung, immer selber weiterentwickelt und haben das aber auch gleichzeitig im Einkauf durch unsere Weiterbildungsangebote immer extrem eng begleitet. Also ob es um Warengruppenmanagement oder Bestellvorgänge oder irgendwann digitale Tools geht, wir haben da ein riesengroßes Angebot für die Mitglieder, dass man sozusagen, wenn man Einkäufer ist und man ist im BME, dann weiß man, hat man eigentlich alles vor der Tür, um da immer vorneweg zu sein in seinem Bereich. Und das ist eine dritte wesentliche Säule, warum wir, glaube ich, es auch geschafft haben, tatsächlich von 7 auf über 10.000 anzuwachsen und heute auch eine gute Perspektive für die Zukunft haben.
Das glaube ich. Ja, das ist ja ein beeindruckendes Wachstum von 7 auf 10.000. Das ist eine Menge. Gibt es denn was Besonderes, was für die Mitglieder in den kommenden Jahren vom Verband erwarten dürfen? Gibt es da jetzt, steht irgendwie was ganz Neues an? Ich weiß nicht, jetzt habe ich zum Beispiel aktuell gesehen, dass es jetzt die MyBME-Plattform gibt. Also wird es da weiterhin dann gerade im Bereich Digitalisierung immer neue Möglichkeiten für die Mitglieder geben, sich zu vernetzen, sich weiterzubilden?
Ja, selbstverständlich. Darauf baut das Ganze ja auf. So ein Verband ist ja immer eine Solidargemeinschaft. Und klar sind alle bei uns für Know-how und fachlichen Austausch, aber man ist eben auch da für das Netzwerk. Und das Netzwerk, das hat vor 70, 60, 50, 40 Jahren und auch noch vor 20 Jahren größtenteils analog stattgefunden. Das heißt, man ist irgendwo in Präsenz hingefahren, entweder in seiner Region und hat sich da sozusagen kommunal zu einem Stammtisch getroffen oder hat eine Betriebsführung gemacht oder man ist zum BME auf ein großes Event gefahren oder hat sich bei unseren Fachgruppen mit anderen ausgetauscht. Aber es war immer eine körperliche Präsenz und persönliche Anwesenheit sozusagen im physischen Sinne erfordert. Und das Ganze ist natürlich jetzt total ins Digitale auch geswitcht. Und mit Corona hat das einen Riesenschub bekommen. Und wir wissen heute, was Online-Formate in der Lage sind zu leisten, aber auch was sie nicht in der Lage sind zu leisten. Und so braucht man, glaube ich, einen guten Mix aus beidem, um sich punktuell für das, was man gerade A als Verband anbietet oder B auch als Mitglied in Anspruch nimmt, dass man da das Richtige für sich rausgreift. Und da kann für das eine Bedürfnis irgendwie ein super Event mit Feuerwerk und Keynotes und allem, was dazugehört, gut sein. Wie zum Beispiel die E-Lösungstage jetzt am 14. Mai in Düsseldorf oder das Symposium am 13. November in Berlin. Das ist ein ganz anderes Miteinander. So, und wenn wir dann ins sagen, naja, die Leute, die kommen dann alle paar Monate auf den großen Events zusammen und in der Region zwischendurch, aber wir scrollen ja doch die meiste Zeit des Tages auch sehr viel auf unserem Handy, egal ob beruflich oder privat. Und da muss natürlich Verbandsarbeit auch stattfinden. Und auch da müssen wir unsere Mitglieder erreichen und ihnen auch einen Mehrwert anbieten. Und wir wollen ja auch eine jüngere Zielgruppe mehr und mehr erschließen. Wir haben über 1.000 Young Professionals bei uns in unserem Netzwerk. Okay. Das sind alle Einkäuferinnen, Einkäufer, Supply Manager, Logistiker unter 40. Und die haben natürlich auch noch ganz anderes digitales Verständnis und auch Bedürfnis als jetzt ne, andere vielleicht. Und wir haben die MyBME-Plattform gelauncht. Und da ist es so, dass so eine Plattform ja viel kann. Ich kann da Inhalte teilen und sagen, oh, ich habe hier eine neue Zeitschrift, ich habe hier einen neuen Leitfaden, ich habe eine neue Tagesordnung für eine Sitzung, was auch immer. Und das ist dann sozusagen nur das Konsumieren. Das gibt es auch, also quasi so eine Art Wissensnetzwerk. Aber ich will ja auch die Menschen untereinander in Kontakt bringen. Das ist ja das, warum wir eigentlich alle in einem Verband sind und uns generell engagieren, weil wir Lust haben auf andere Menschen, weil wir uns einen Mehrwert davon versprechen, uns mit anderen auszutauschen. Und das muss ich auch online anbieten. Und das hat MyBME auch. Also ich kann jedes Gremium, jede Fachgruppe, jeden Ausschuss auf diese Plattform übertragen. Das ist da alles angelegt. Und dort kann ich gucken, oh, wer hat sich schon angemeldet? Der und die kommen, da sollte ich mich vielleicht auch frei machen, weil die habe ich schon lange nicht gesehen. Oder wie ist die Tagesordnung? Wie war das Protokoll von vor 3 Wochen? Etc., etc. Oder auch vielleicht mal einen Gedanken anstoßen. Viele Dinge landen ja bei uns beim Verband, wo es dann heißt, ach, keine Ahnung, das neue CBAM, was kam jetzt heute eine Frage rein, muss ich da dies und jenes ausfüllen oder nicht? Ja, und dann wissen wir natürlich im Verband erstmal entweder eine Antwort oder wir wissen jemanden, der etwas weiß. Und dann schaffen wir die Verbindung, aber wir sind immer die Brücke. Und diese neue Plattform, MyBME, sie ist dann demnächst die Brücke. Das heißt, ich kann meine Frage oder mein Anliegen, mein Thema, was auch immer, kann ich dort droppen in den allgemeinen Bereich. Und dann kann ich ja mal gucken, wie viele sich zurückmelden. Und es gibt Themen, da hat man das Gefühl, oh, das muss alle interessieren. Und es meldet sich niemand oder vielleicht 3 Leute. Und manchmal hat man so eine Nische, wo man denkt, muss ich erst mal drüber nachdenken. Und plötzlich merkt man, da denken noch 100 andere drüber nach. Mhm. Und das ist was. Und solche Dinge entstehen online auch teilweise besser, als sie in Präsenz entstehen, weil ich da einen ganz anderen Pool erreiche. So müssen wir uns das eben auch erschließen und das A für die Mitglieder sinnvoll abbilden und natürlich auch für uns als Verband nutzbar machen und da die gegenseitigen Effekte nutzen. Und das haben wir jetzt und bislang sind die Anmeldezahlen extrem gut. Der große Kickoff ist ja bei den BME-Lösungstagen. Mhm. Aber bis dahin haben wir schon total viele Registrierungen und darüber freuen wir uns sehr, denn das lebt nur mit denen, die sich dort aktiv engagieren. Und da freuen wir uns auf viel, viel Bewegung.
Ja, klar. Also ein richtiges Social Network quasi für den Einkauf.
Ja.
Sehr cool. Nee, super. Vielen Dank für den Einblick. Und das ist ja echt was Neues dann mit dem MyBME.
Ja, doch stark. Jetzt hatten Sie ja gerade auch schon über die Mitglieder gesprochen. Was würden Sie denn sagen? Was treibt die Mitglieder denn gerade besonders um und welche Herausforderungen stehen im Einkauf aktuell an?
Also die Herausforderungen, die sind ja aktuell durch die Veränderungen, die stattfinden, mit Händen zu greifen. Wir haben die Geopolitik, wo sich gefühlt wöchentlich die Dinge neu ordnen. Also Geopolitik trifft Geoökonomie, denn der wirtschaftliche Aspekt ist ja auch zentral dabei. Und Ökonomie steckt ja auch hinter der Politik oder hinter vielen Entscheidungen ja auch drin. Und es bilden sich neue Allianzen. Wir hatten die BRICS, die plötzlich von 6 auf 11 angewachsen sind, ne? So. Dann den globalen Süden, wo sich sehr viel tut. Wir haben die USA, von denen wir nicht wissen, wie sie nach der Wahl am 5. November politisch dastehen werden, ob wir da eventuell eine Änderung haben werden. Und wir haben den Ukraine-Krieg, der schon über 2 Jahre andauert. Wir haben den Nahen Osten, wo auch nicht klar ist, inwieweit das noch eskaliert oder sich eventuell widerlegt. Also es ist enorm viel los. Und das alles vor dem Hintergrund gedacht, dass ja die Einkäufer diejenigen sind, die für ein Unternehmen rausfahren in die Welt und dort Dinge einkaufen und dann einführen. So, also überlege ich mir ja, in welche Welt fahre ich denn jetzt? Ja, in die Ukraine kann ich schon mal nicht mehr fahren. Nahe Osten, auch schwierig. USA, muss ich mal gucken. Freihandelsabkommen TTIP hat ja leider nicht geklappt. So, dann globaler Süden. Wie ist denn da aktuell die Lage? Also, das sind alles so Veränderungen, wo ich mir überlegen muss, wie ist es denn gerade? Das ist nicht mehr die Welt, die wir gestern hatten. Und wir haben die Europawahl vor der Tür. Das gewinnt auch immer mehr an Bedeutung. Also in dieser ganzen Gemengelage weltweit wird die EU ihren Platz finden müssen. Und die EU-Kommission hat in ihrer unter Frau von der Leyen in der letzten Amtsperiode ja den Green Deal ausgerufen und hat da ja auch sehr viele Dinge wie Nachhaltigkeit und andere Aspekte auch versucht, den Freihandelsabkommen mit Drittländern festzuschreiben, die darauf dann aber nicht reagiert haben, so dass wir eben entsprechend weniger Freihandelsabkommen geschlossen haben. Das Freihandelsabkommen mit Neuseeland ist ein Lichtblick, ne? Aber Mercosur ist ja never ending. Und da gibt es ja noch zig andere. Das heißt, die EU wird sich auch überlegen müssen, in welche Richtung sie dann geht. Wir beobachten aktuell einen starken Rechtsruck in vielen EU-Mitgliedstaaten. Da ist die Frage, wie wird sich das auf der EU-Ebene dann abbilden, in den Mehrheiten dort? So, und dann haben wir eine europäische Vertretung in Brüssel und Straßburg, die dann wenige Monate später auf eine USA trifft, die dann entweder demokratisch oder republikanisch regiert werden. Und dann haben wir China, die ihren Konflikt mit Taiwan noch nicht ausgetragen haben und dementsprechend auch im Konflikt mit den USA stehen könnten. Und wir als Europa und Deutschland im Herzen von Europa müssen uns zu all dem irgendwie verhalten. Und das ist eine große Herausforderung, das sozusagen erst einmal ständig zu begleiten und dann auch noch immer wieder neu für sich einzuordnen. Und was das eigentlich bedeutet und wo man seine Rolle da sieht. Das ist nichts, was man einmal festlegt und dann so wie in der Vergangenheit 10 Jahre stehen lassen kann. Das ist aktuell viel enger und schneller getaktet und erfordert eine sehr große, ja, Flexibilität im Kopf, aber auch unternehmerisch in dem, was ich in der Lage bin, wie ich meine Prozesse anpassen kann, für den Fall wenn. Also das ist enorm. Und da habe ich das Thema Digitalisierung und KI noch gar nicht angesprochen. Also, und das nur, um Ihnen so ein Gefühl zu geben, was so aktuell die Entwicklungen sind, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und wir sehen das. Und wir als BME wollen den Mitgliedern in all diesen Prozessen, in denen sie stecken, natürlich als Partner zur Seite stehen und das eben gemeinsam bewältigen, um dann auch tatsächlich auf unseren Wirtschaftsstandort und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auch unterstützend einzuwirken.
Ja, vielen Dank. Ja, es sind wirklich sehr volatile Zeiten und sehr, sehr ungewiss auch und gewisse Herausforderungen für einen Einkauf, die man einfach nicht planen kann, ne? Also Ja, gerade mit dem Hintergrund jetzt auch mit dem Superwahljahr. Wie werden da noch, können Sie da noch eine kurze Einschätzung geben, wo es denn hingehen könnte, wenn es ja nicht so, also gerade auf USA jetzt bezogen, wenn es eben dieser Worst Case eintritt?
Ja, das ist eben die Frage, was so der Worst Case ist. Viele haben ja gedacht, Donald Trump wäre vielleicht der Worst Case. Aber als er dann nicht mehr Präsident war, hat Biden an vielen Dingen so gar nichts wirklich geändert. Mhm. Also die Politik, dass man sein eigenes Land an erste Stelle stellt und vielleicht auch in Richtung Abschottung geht, das ist ja nichts, was die USA für sich gepachtet haben. Das beobachten wir ja in vielen Ländern. Und das ist eher das, worüber ich mir Sorgen machen würde. Denn ein Wachstum, ein wirtschaftliches Wachstum, das lebt nicht von Abschottung. Das lebt vom Gegenteil. Das lebt davon, dass wir uns mit anderen zusammentun, dass wir unsere Tore öffnen, dass wir bei anderen offene Tore finden, durch die wir schreiten können. Stichwort Freihandelsabkommen mit Drittländern. Wenn ich so etwas habe, natürlich ist es dann einfacher für ein Unternehmen oder für den Einkauf, in dieses Land zu fahren und zu sagen, guck mal, wir haben hier keine Zölle für das Produkt, wir haben hier gemeinsame Standards, bestimmte Punkte sind schon harmonisiert auf der rechtlichen Ebene, dann fließen die Dinge doch viel besser, dann ist die Wertschöpfung leichter. Und dadurch entsteht Wachstum, unternehmerisches. Und durch dieses Wachstum entsteht auch Wohlstand. Und durch Wohlstand entsteht hoffentlich auch Frieden. Und ein Frieden, in dem wir jetzt sehr, sehr viele Jahrzehnte gelebt haben. Und was aktuell sehr fragil ist. Und da müssen wir sehr, sehr aufpassen.
Okay, ja, vielen Dank.
Wir haben jetzt viel über die wirtschaftliche Lage und politische Lage, geopolitische Lage gesprochen. Deshalb jetzt mal wieder zurück auf die deutsche Wirtschaft. Welche Bedeutung hat denn da der Einkauf? Also man spricht immer viel vom Vertrieb und von der Produktion und Fertigung hier in Deutschland, aber welchen Stellenwert hat denn der Einkauf dabei? Also der ist ja auch wahnsinnig wichtig in dem ganzen Ablauf.
Ja, absolut. Der Einkauf hat eine absolute Schlüsselfunktion und wird zu Unrecht unterschätzt. Wir müssen uns alleine mal in Erinnerung rufen, das Wort Lieferkette. Das benutzen wir heute ganz, ganz selbstverständlich. Bis vor ein paar Jahren kannte dieses Wort noch niemand. Und wir benutzen das heute nur deshalb so selbstverständlich, weil wir überhaupt wissen, was das ist und warum das ein Problem werden kann. Der Einkauf sorgt dafür, dass wir dieses Wort eigentlich gar nicht kennen müssten, weil nämlich alles reibungslos läuft. Ja? Ja. Und der Einkauf sichert zusammen mit dem Lieferkettenmanagement die Stabilität und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, insbesondere im industriellen Einkauf. Der Einkauf garantiert die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Komponenten für die Produktion. Er garantiert eine robuste und unterbrechungsfreie Lieferkette, dass sie nämlich Nachschub haben mit den Dingen, die sie brauchen für die Wertschöpfung in ihrem Unternehmen und den Verkauf ihrer Produkte. Das muss ja alles irgendwo herkommen. Sie müssen ja sicherstellen, dass es auch dann in der Menge, in der Qualität und zu dem Zeitpunkt eintritt, wo sie das auch verbauen wollen. Und all das sichert der Einkauf, also Verfügbarkeit der Rohstoffe und Komponenten. Dann Kostenfaktor, ganz wichtiger Punkt im Einkauf. Der Einkauf leistet einen ganz wesentlichen Beitrag, um die Kosten im Unternehmen zu senken oder zumindest im Griff zu behalten. Ja, da gibt es Optimierung von Beschaffungsprozessen, geschickte Verhandlungen, Einkaufsabkommen etc. Und auch das hilft, dass so ein Unternehmen mit seinen Produkten oder Dienstleistungen am Ende auch wettbewerbsfähig ist im Preis, ne, der dann ja doch darüber entscheidet, ob man etwas kauft oder nicht kauft. Dritter Punkt, Qualität und Innovation. Ja, bevor etwas eingekauft wird, natürlich guckt man, entspricht das den Kriterien. Ne? Oder probieren wir vielleicht mal was Neues aus und gehen auf Anbieter X. Der hat hier, keine Ahnung, eine ganz neue Beschichtung. Das ist besonders CO2-freundlich oder. Ne? Aber all diese neuen Dinge, die kommen auch oft daher, dass der Einkäufer sagt, ich probiere das mal aus, ich glaube, das geht. So, und den Punkt, den wir schon genannt haben, internationaler Handel und Globalisierung, undenkbar, ohne jemanden, der rausfährt und dann in einem anderen Land bei einem Lieferanten irgendwas kauft.
Das stimmt.
Ist eigentlich ganz einfach.
Eigentlich schon, ja, absolut. Ja, und also Sie hatten es ja schon angesprochen, mit, dass die Lieferkette bis vor 2 Jahren eigentlich so niemand oder bis vor ein paar Jahren niemand so einen richtigen Begriff war. Und dann haben irgendwann die, keine Ahnung, die Klopapierrollen in den Supermärkten gefehlt und auf einmal spricht man über Lieferketten. Deshalb jetzt zu meiner nächsten Frage. Wie sehen Sie denn den Einkauf in der gesellschaftlichen Wahrnehmung? Also da wirkt es ja oftmals so, als wäre er da gar nicht, wird er da gar nicht groß thematisiert.
Ja, so ist es. Es sind so die stillen Helferlein im Hintergrund. Die Regale sind voll. Das Wort Lieferkette hat man noch nicht gehört und die Welt ist in Ordnung. So, und das ist dem Einkauf zu verdanken. Und natürlich auch noch vielen, vielen anderen Faktoren. Also so ist es ja nicht, aber der Einkauf spielt eben da auch eine ganz wesentliche Rolle. Und was wir gesehen haben, ist ja tatsächlich, dass gerade in der Krise, als plötzlich die Häfen zu waren wegen Lockdown, Schiffe nicht mehr gefahren sind oder auch die Produktion teilweise stillstand oder auf den Feldern nicht mehr geerntet wurde, weil Covid um sich schlug. Da waren bei uns in Deutschland doch, bis auch vielleicht Produkte wie Toilettenpapier oder sonst was, waren die Regale doch alle voll. So. Das heißt, gerade in der Krise, wo man eigentlich denkt, oh Gott, wie soll das hier eigentlich alles nur klappen? Gerade dann hat der Einkauf eine extrem große Widerstandsfähigkeit bewiesen. Und Risikomanagement gehört heute einfach dazu. So, dass sie schauen, okay, wo sind meine Lieferanten, wo sind meine kritischen Produkte, was kann ich wie abfedern, wenn was schief geht, kann ich eine andere Route fahren oder. Und das wird alles aus dem Einkauf gesteuert. Und da können wir dankbar sein, wenn das geräuschlos und still im Hintergrund läuft. Also eigentlich, je weniger wir davon mitbekommen, desto besser. Denn wenn wir was mitbekommen, ist es eigentlich schon ein Thema oder ein Problem. Aber auch das hat der Einkauf gezeigt, dass er das sehr gut wusste.
Ja, das stimmt. Und ja, da haben Sie ja auch vollkommen recht. Also wenn man nichts darüber hört, dann ist meistens alles gut. Aber trotzdem, wenn wir jetzt gerade in Zeiten, wo wir ganz viel über den Fachkräftemangel sprechen, und da ist es ja dann trotzdem notwendig, dass das wahrgenommen wird, was der Einkauf leistet, dass das ja auch ein total spannendes, vielseitiges Feld ist. Und der BME ist ja ein Stück weit auch die Stimme des Einkaufs hier in Deutschland. Was machen Sie als Verband denn, um die Wahrnehmung in der Gesellschaft zu stärken und vielleicht auch innerhalb der Unternehmen?
Ja, so ist es. Das ist unsere zentrale Aufgabe als Verband, dass wir sagen, wir sind eure Stimme. Ein Unternehmen kann immer nur für sich sprechen. Und wir können für eine Vielzahl von Tausenden von Unternehmen sprechen. Und wir können sagen, was sie eint und warum sie wichtig sind und warum die Aufgaben, die dort wahrgenommen werden, relevant sind. Und zwar relevant über die Unternehmen hinaus. Und wir verstehen den BME als Verband, als Sprachrohr, um die Themen, die gesellschaftlich oder politisch diskutiert werden, auch einzuordnen in die Praxis, in die Realität. Also wenn zum Beispiel gesellschaftlich diskutiert wird, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, Lieferketten, Sorgfaltspflichten, dann können wir sagen, okay, was bedeutet das denn konkret? Denn am Ende ist es zum Beispiel der Einkäufer, der das auf dem Tisch hat, als großes, großes Pflichtenheft und dann entscheiden muss, wie er seine Lieferanten aussucht, wie er sie eventuell schult, wie er sie eventuell auch nicht mehr beauftragt und wie er auch seine Produkte auswählt, im Hinblick auf vielleicht Umweltbedingungen oder. Und wir sagen dann, okay, wir haben hier ein großes, tolles, gesellschaftlich relevantes Thema und wir zeigen euch jetzt mal, wie die Umsetzung in der Praxis gelingen kann. Denn es geht, gerade wenn wir hehre, gute Ziele haben, die ja niemand bestreitet, geht es ja darum, das wirklich auch gut zu machen. Und da ist meine Überzeugung, dass wir dafür einstehen müssen, im Sinne aller Unternehmen, uns da auch in diese gesellschaftliche und auch politische Debatte einzubringen, aber eben mit unserer speziellen validen Sichtweise da auch qualifizierten Beitrag zu geben, um das auch, ja, um diese ganzen PS auch auf die Straße zu bringen und um das umsetzbar zu machen. Ja. Sonst bleibt es gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Und davon haben alle nichts, auch nicht die, die sich das mal überlegt haben. Und so versuchen wir das in einem Miteinander zu machen und uns da eben auch regelmäßig an diesen Debatten zu beteiligen, sowohl in der Öffentlichkeit als auch auf unseren eigenen Kanälen, wie auch im Hintergrund durch Stellungnahmen oder andere Gespräche.
So, ja, vielen Dank für die Ausführungen. Wollen wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken? Welche Trends sehen Sie denn im Einkauf, zum Beispiel gerade im Hinblick auf das BME-Symposium im November?
Wir haben ganz klar, so wie alle anderen auch, die künstliche Intelligenz und die damit verbundenen Möglichkeiten und Hebel im Blick. Und da haben wir aktuell auch eine mit der Absolut Group eine Impulsumfrage gemacht und die zeigt tatsächlich, dass eine Mehrheit der Verantwortlichen im Bereich Einkauf, Supply Chain und Logistik auch bereit ist, KI einzusetzen, obwohl sie glauben, das steckt noch in den Kinderschuhen. Das heißt, das ist ein Thema, das wird nicht weggehen. Und das wird uns noch lange, lange begleiten und irgendwann komplett in unseren Alltag eingehen. Und wir haben gesehen, dass bereits 20% der Befragten heute schon KI-Lösungen einsetzen und 41 planen, das in den nächsten 6 Monaten zu tun. Das heißt, in den nächsten 6 Monaten, wir haben jetzt Mai, Symposium ist im November, das wären dann, wenn ich nach Adam Riese zusammenzähle, 60%, die das dann schon im Einsatz haben. Das ist eine ganze Menge und das ist relativ schnell für die kurze Zeit. Vor allem, wenn ich mir mal sonst so die Digitalisierungsdebatten und das Tempo in den deutschen Unternehmen angucke, wo es auch viele, viele Vorbilder gibt, aber im Großen und Ganzen ja auch in der öffentlichen Verwaltung noch viel hängt, da sind tatsächlich die Unternehmen schon sehr viel weiter. Obwohl es noch, wie gesagt, recht jung ist. Und damit werden wir uns beim Symposium befassen. Und das natürlich auch als Verband, als große Transformation uns aus ganz, ganz vielen Gesichtspunkten angucken. Also nicht nur durch große Keynotes auf der Bühne, sondern auch durch ganz viele Fachforen und Workshops. Da läuft ja über 2 Tage in mehreren Hallen ganz, ganz viel. Also egal, ob ich ein kleines und mittelständisches Unternehmen bin oder ein Konzern, ich finde dort die Antworten auf die Fragen, die mich so umtreiben. Und der zweite große Punkt ist, glaube ich, auch gekommen, um zu bleiben. Das ist die Abwägung zwischen Effizienz und Resilienz. Und früher war der Einkauf, glaube ich, so sehr reduziert, vielleicht auch durch den Blick von außen, auf Kosten, Kosten, Kosten und effiziente Prozesse. Und das hat sich ein bisschen gewandelt, eben durch die vielen Krisen und auch durch die Umbrüche, die wir eingangs besprochen haben, dass man sagt, naja, es geht nicht mehr nur um Kosten oder Qualität, sondern es geht auch um Sicherheit und eben um Resilienz. Also wie belastbar ist meine Lieferkette, meine Wertschöpfung in meinem Unternehmen? Kann ich bestimmten Krisen standhalten? Und zwar nicht nur einer Krise, sondern auch multiplen Krisen, die wirklich kommen können und die manchmal auch häufiger kommen. Und heute hat man das Gefühl, es ist alles möglich, weil man hat alles in den letzten Jahren gesehen und man steckt auch noch mittendrin. Und so ist dieser Punkt Resilienz vor Effizienz ein wichtiger geworden. Und durch die Umbrüche, die wir besprochen haben, wird es auch bleiben. So, dass man sich natürlich fragt, okay, was steckt dahinter? Wie schaffe ich es denn, meine Lieferkette belastbar zu halten? Wie stelle ich mein Risikomanagement auf? Wie diversifiziere ich meine Lieferanten? Und alle Fragen, die sich daraus ableiten, die gehören dazu. Und die muss man besprechen, wenn man seine Aufgaben hin zur Resilienz wirklich ordentlich machen möchte. Und auch da werden wir beim Symposium viel Möglichkeit haben, uns darüber auszutauschen.
Klasse, vielen Dank. Ja, sind wirklich spannende Themen. Wir freuen uns in der Redaktion auch schon natürlich auf das Symposium dann im November und sind sehr gespannt. Ja, dann wären wir auch mit Blick auf die Uhr am Ende des Podcasts. Frau Melnikow, vielen Dank für Ihre Zeit, für die spannenden Ausführungen und ja, schön, dass Sie dabei waren.
Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht.
Das freut uns. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine weitere Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie den Podcast auf allen einschlägigen Plattformen oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Wir laden Sie ein, Teil unserer wachsenden Einkaufscommunity zu werden und freuen uns über Themenanregungen, Kritik und natürlich auch Lob an folgende E-Mail-Adresse ba.redaktion@konradin.de. Ja, nochmals vielen Dank und auf bald.